Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Ich wäre dann soweit. Und du so, Jens?
Ich auch.
Sehr gut. Ja, guck mal, ich habe mir gerade eine Mail bekommen. Im Moment geht es durchs Netz. Es passiert so viel im Moment, finde ich. Bruno Sacco ist gestorben.
Ja. Lass mir den Scherz lieber, ne?
Okay. Ich kann mir ungefähr vorstellen, in welche Richtung der gehen könnte.
Kriegt das Wort Sakko-Bretter eine neue Bedeutung? Habe ich auch heute gelesen. Bruno Sacco ist gestorben.
Ja, interessanterweise hatten wir in den letzten Wochen mal drüber gesprochen übrigens.
91 Jahre alt.
Genau,
Ja, 33 geboren.
Ja.
Schon krass. 91 Jahre alt. Erfülltes Leben, ne? Tolle Sachen gemacht.
Ja, und wir haben ja neulich durch Zufall drüber gesprochen.
Für mich die besten Mercedes designt.
Ja,
wir haben für meinen Geschmack.
Ja, für mich auch, aber weil es natürlich auch extrem die Ära ist, in der man die Autos so wahrgenommen hat.
Ich bin stuck in dieser Ära.
Ja, und wir haben ja neulich drüber gesprochen. Er selber mochte das ja nicht, dass er immer mit diesen Kunststoffverplankungen in Verbindung gebracht wurde, dass man die Sakko-Bretter genannt hat. Weil die klar hatten seine Autos die, aber
das ist, wie es ist. Da hätte er sie ja nicht erfinden müssen, da hätte sie ja nicht beschweren brauchen.
Ja, naja, aber was ich sehr gut finde, ist, es ist halt einer von denjenigen, die wirklich eine sehr starke Leidenschaft auch fürs Automobil danach hatten. Also nach ihrer Ära als führender Designer bei Mercedes-Benz haben sie trotzdem noch die Produkte auch gefahren, also vor allem die besonderen. Also der ist wohl, da gibt es genug Bilder von ihm und auch Fahrzeuge, die nachher verkauft worden sind, die Vorbesitz Bruno Sacco haben.
Ja, hat er nicht bis zum Schluss eine 126er Limousine gehabt auch?
Ja, und Coupé meine ich auch.
Ja. Oder Coupé.
Genau. Und von daher ist es einer der Car Guys. Etwas, was häufig im Moment kritisiert wird, weil bei den Automobilherstellern, und ich habe da auch neulich mit jemandem gesprochen, in einer Position, die es beurteilen kann bei Volkswagen, da gibt es viele, die auf ihren Dienstwagen verzichten, weil wo ich sage, also wenn, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen, wenn ich auf einen Dienstwagen verzichte, in Positionen, bei denen ich eigentlich sage, die müssen eigentlich die Produkte jeden Tag fühlen und leben, um eben auch die Verbundenheit zu der Marke zu signalisieren, aber nicht nur zu signalisieren, sondern nur was zu leben. Für mich ist das eine Überzeugung.
Tun sie aber nicht.
Und leider, ja.
Und aber wenn du verkaufst oder bei Dacia wärst.
Ja, aber lass mich den Gedanken kurz zu Ende führen. Das Schlimme ist, finde ich nicht, dass der ein oder andere auf seinen Dienstwagen verzichtet. Das Schlimme ist, dass das nicht mal jemand merkt. Also, dass man nicht mal im Management sich darüber Gedanken macht, warum ist das eigentlich so? Und mal die richtigen Fragen stellt. So, weil wenn derjenige offensichtlich keinen Dienstwagen mehr haben möchte, weil vielleicht auch die Produktpalette nicht mehr dem entspricht, was er gerne fahren möchte, ist das ja traurig.
Management heute bei Automobilherstellern, man sieht das so von außerhalb, man ist ja nicht drin. Ja? Man liest Autozeitungen, man hat das Internet. Ich lese auch viel international im Internet. Nur fragst du dich, wenn du so siehst, was die machen.
Es geht nie ums Auto, ne?
Geht doch gar nicht ums Auto. Und vor allen Dingen die Manager, die da am Drücker sitzen, was machen die da?
Ja.
Spielen die ganze Taschenbillard oder was? Man guckt die Produktpaletten doch mal an. Was ist das für eine Krütze?
Ja.
Und dann beschweren sich, dass nichts läuft. Ey, guck dir die Scheiße doch an, die Autos alle.
Ja.
Überall wird entfeinert und hier und da und du denkst dir, was machen die?
Mhm.
Wird zusammengestrichen, dann klammheimlich kommt es hintenrum doch wieder auf den Markt und es betrifft alle, auch meine Lieblingshersteller wie Volvo oder so.
Mhm.
Das ist ja mein Beispiel gerade, XC90, wird groß propagiert, nur wir machen nur noch Elektro ab 230, nur noch Elektro.
Mhm.
So, und dann wird ganz plötzlich aus dem Nichts wird das Facelift vom XC90 präsentiert. Und sagst
ist so,
du, okay,
ja.
Guck an.
Ist so. Ja. Und mich hat auch, also ich habe diese Woche, habe ich es dann geschafft und ich wusste schon, warum ich das nicht zu Ende gucken wollte, jetzt die letzte Folge Grand Tour zu Ende zu gucken. Und Muss gestehen, auch da, wenn da viele lachen werden, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Vor allem auch, weil sie auch relativ deutlich, vor allem Richard Hammond auch, und Clarkson vor allem, begründet, warum. Das ist schon hart. Also, dass die halt wirklich sagen, nee, wir haben einfach keinen Bock mehr auf das.
So, okay.
Was,
und dann auf den Buzzer gedrückt.
Ja, genau, aber sie bringt es halt auch direkt mit der Elektromobilität in Verbindung, ne? Und naja, und dann haben die leider dann auch das Ende wirklich sehr emotional nochmal gestaltet, mit der Tour und der Fahrt, die sie da gemacht haben, wo sie nochmal zwei Autos wiederfinden, mit denen sie vor über 20 Jahren unterwegs waren. Und dann nochmal so durch die Wüste fahren und dann nochmal Brothers in Arms gespielt wird, was dann irgendwie alles so zusammenpasste, dass man irgendwie das Gefühl hatte, krass, dass diese Ära dieser Menschen, die einen das Automobilleben über begleitet haben und ja auch wirklich dafür standen, dass sie anders waren und bereit waren, auch wirklich Missstände anzusprechen und immer eine Political Correctness nicht befolgt haben. Deshalb ja auch irgendwann mal das Ende bei BBC. Und es gibt einfach so ikonische, nicht nur Videos, sondern auch so Tests, wo du genau verstehst danach, was die Autos bedeutet. Und ich habe da ein gutes Beispiel für, das werde ich nie vergessen, wie sie damals, als der C63 kam, mit dem V8 Sauger und damals ja wirklich auch von der Leistung und von der Leistungsentfaltung her ein wirkliches Monster war. Und den haben sie dann getestet gegen den M3 und haben halt gesagt, pass auf, wir haben hier irgendwie, ich glaube, es war ein Geldstück oder irgendwas haben sie auf das Kurveninnere gelegt, was sie treffen wollten, dann mit dem vorderen linken Vorderreifen und dann so im halben Drift, sage ich mal. Und ich weiß halt noch, dass der BMW, der konnte das. Also damit hast du den präzise dieses Geldstück treffen können, wenn du das wolltest. Mit dem Mercedes war das einfach nicht möglich. Und das haben sie aber eher als positiv am Ende verkauft, weil das Auto so dermaßen emotional, brachial viel Leistung hatte. Also überproportional. Und das hat ja auch das Auto ausgemacht. Also da ging es ja nicht um das letzte bisschen Präzision, weil wenn du das möchtest, musst du dir eigentlich immer einen Porsche kaufen. Der ist gefühlt sehr, sehr austrainiert und auch für jemanden, der nicht der Profi ist, sehr gut auch und schnell zu bewegen. Und ich finde, die haben so tolle Dinge gemacht und natürlich auch so viel Quatsch dabei. Und untereinander die Art und Weise des Umgangs. Ich muss auch viel immer an Parallelen zu dir denken, ehrlich gesagt, weil du ja auch so einer bist, der eher nicht so das Blatt vor den Mund nimmt. Und manchmal finde ich das vielleicht auch nicht gut, aber man kann das nicht schlecht finden, weil sonst bedeutet das wirklich, dass man für jedes und alles Verständnis entwickelt und am Ende alle Menschen nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, diese Kontroverse auch herausgestellt bekommen. Du tust das ja ganz gerne mal. Ja. Dafür bist du halt bekannt. Ne? So. Mhm. Und das mag nicht immer gerne jeder hören. Ne? Also es ist hier immer jemand dabei. Ne? So. Es ist immer jemand dabei, der natürlich eine komplett andere Meinung hat. Aber ich glaube, das macht eigentlich Diskussionskultur aus. Und das wird halt in Zukunft fehlen. Also diese Charaktere und diese Sendung wird fehlen.
Ich glaube, das ist kein Problem. Dann können ja alle, die das nicht mehr sehen können, 2 aus 11 hören. Das ist ja gut.
Ja.
Geht ja hier so weiter.
Ja. Genau.
Sag mal, wer ist eigentlich Carsten Coffee Hamburg Lurup?
Olaf.
Welcher Olaf?
Kennst du Olaf nicht?
Nee.
Kenn ich den? Wahrscheinlich schon.
Was hat der für ein Auto?
Mehrere, hauptsächlich amerikanische, das könnte natürlich ein Grund sein, warum du ihn nicht kennst.
Ja. Also der kommentiert bei mir auch immer und auch bei 2 aus 11 und ich habe mir das angeguckt, das sind ja so Treffen da in Hamburg
irgendwie. Genau. Und das war ja vorher, wie heißt das noch? Das war vorher ein eleganterer Name als Carsten Coffee Lurup, weil es halt ein anderes Treffen war. Lurup ist ja so, dass du also Lurup ist schon so ein Stadtteil in Hamburg, der schon speziell. Mhm. Das ist nicht, oder?
Ja.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ich war ja da neulich beim Carsten Coffee. Es war sehr, 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 sehr nett ausgesprochen.
Die Blechtrommel ist auch an der Lurup Hauptstraße.
Also siehst du? Genau. Ja gut, also jeder Stadtteil hat sowieso was Gutes, aber...
Ja, aber Lurup ist so ein ganz normaler bürgerlicher Stadtteil.
Ja, gibt es dunkle Ecken aber, glaube ich, ne?
Ja, wo du wohnst, da gibt es dunklere, glaub mir.
Na ja. Oh,
hallo.
Ja, ach, ja. Stimmt, diese Woche haben sie da einen Dealer-Hops genommen. Und ich habe mich immer gewundert, witzig. Irgendeiner bei uns in der Gruppe von meinen Nachbarn und Kumpel postete das. Und ich habe mich immer gewundert, warum in der Straße, in der Grunewaldstraße, hin nach Jenfeld, wo es wirklich nicht so schön ist, immer ein Maybach GLS steht. Dann denkst du auch so, der passt hier nicht her. Was macht der hier? Ne?
So. Das ist genau wie, es gibt immer hier auf Instagram so die Typen, die Leute in Düsseldorf so fragen, was machen sie beruflich?
Ja, ja,
so,
ja, ja,
dann
ja.
Fährt einer vor mit so einer S-Klasse, innen drin, also schwarze S-Klasse, tiefer, dicke Felgen, innen drin komplett so orangenes Leder mit Brabus-Logos.
Ja.
Er hat so eine Gucci-Cap auf.
Ja, ja, ja. Ja.
Was machen sie beruflich? Ich bin Gärtner.
Ja.
Ja, was haben sie für eine Berufsausbildung? Ja, Gärtner.
Ja.
Was verdient man denn da? Ach, das weiß ich nicht. Das müssten Sie meine Steuerberaterin fragen. Und du siehst den Typen in diesem Auto sitzen mit dieser Gucci-Cap. Das heißt, du bist Gärtner.
Klar. Ja, natürlich ist er Gärtner. Ja, aber ich weiß auch ganz genau, was er erntet.
Ja, was für, genau. Richtig, genau.
Ja, Vorsicht, Vorsicht. Hier, mit deinem Fuß.
Ja, ja, ja.
Ja, also von daher, ich war sehr traurig auf jeden Fall, dass das vorbei ist. Und ja, insgesamt passiert im Moment, also bei mir im Leben viel. Wir haben jetzt am Dienstag einen Termin, wo wir gesagt bekommen, in welcher Welle wir verkauft werden. Also sprich, jetzt weiß man, ja, es gibt unterschiedliche Wellen.
Ja.
Es gibt die erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Und dann wird dem Datum zugeordnet. Und jetzt erfahren am Dienstag die in der ersten Welle als Niederlassung verkauft werden, erfahren jetzt ihr Datum. Und das wird wahrscheinlich... Aber wissen tue ich es nicht, wahrscheinlich bei uns in Lübeck zutreffen.
Und wann Yin Yi reinkommt
im
chinesischen Wörterbuch.
Nee, das glaube ich nicht. Aber du hast ja vielleicht mitbekommen, also das ist sicherlich für diejenigen, die nicht aus Norddeutschland kommen oder die nicht so den Blick darauf haben, welche Autohandelsketten es gibt. Nordostsee-Automobile wurde ja gerade gekauft diese Woche von Van Mossel. Van Mossel ist ein riesen Automobilhändler, der. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Marken er hat, aber ich würde sagen, um das einfach zu machen, alle.
Alle.
Und kennt erstmal ja keiner. Ne? Also, du würdest jetzt, ich weiß nicht, ob du ihn vorher kanntest, Van Mossel.
Klingt zu belgisch oder holländisch.
Holländisch?
Ja.
Und wenn du den halt googelst, dann denkst du, okay, krass, wusste ich gar nicht, dass es so große Ketten gibt. Emil Frey ist ja noch ein Begriff, ja. Lei Shi Hong ist vielleicht ein Begriff, das sind die Chinesen. Hedin ist ein Begriff, ne? Und Penske ist ein Begriff. So, das kennt man, wenn man in der Automobilbranche ist. Aber der Van Mossel ist halt voll auf Expansion. Und er ist halt auch ja, krass genug, dann gleichzeitig zu sagen, also es kommt die Meldung, er hat Nordostsee-Automobile gekauft, also Mercedes, das ist ein Mercedes-Händler hier im Norden, bis hinter Hannover. Und gleichzeitig kommt aber die Meldung, er hat aber noch viel Größeres vor. Und am nächsten Tag, Automobilwoche mit ihm im Interview, und hat er gesagt, ja, ich will natürlich auch Niederlassungen kaufen. So, mal gucken, welche. Man weiß es nicht. Also von daher bin ich gespannt. Und da schließt sich übrigens der Bogen wieder. Weil wenn man sich das genau anguckt, also der Geschäftsführer, der ist in jedem Fall ein Autofan.
Da fällt mir...
Und hat auch ein Automuseum übrigens.
Ja, ist eine holländische Kette.
Ja.
Fällt mir wieder Harald Schmidts Spruch ein. Schwarze Schrift auf gelbem Grund, fahr mit Abstand, bleib gesund.
Ja, ja, nützt ja nichts.
Da kannst du gar nicht drüber lachen dann. Ne?
Ja, ach du, ja. Ich weiß ich nicht, ich habe ja keine Angst vor der Zukunft. Das einzig Blöde ist halt, und das ist sicherlich auch ein Thema, über das ich dann irgendwann nochmal sprechen werde, wenn es komplett raus ist. Aber es gibt natürlich schon Dinge, die einen im Moment nicht zufrieden machen, weil so richtig happy sind vor allem die Führungskräfte im Moment im Umgang nicht, was die AG halt macht. Aber das ist ein anderes Thema, das würde ich gerne irgendwie ein bisschen ausklammern, weil zum einen will ich da keine Politik machen. Das ist ja auch immer eine sehr persönliche Geschichte und häufig geht es da eben um Konditionen. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie das Ganze noch weitergeht und ausgeht. Eigentlich wissen wir das heute schon und das ist nicht so richtig zufriedenstellend. Aber ich möchte das aber auch nicht zu lange behandeln, weil ich will ja nach vorne gucken. Also für mich ist ja viel wichtiger irgendwie der Blick nach vorne, wer wird's und was kann man dann dort tun. Und ich glaube, dass das am Ende eine Riesenchance ist, weil eins ist ja klar, so ein Van Mossel, der alle Marken hat, Der hat auch eine ganz, ganz viele Jobs. Der hat auch ganz, ganz viele Menschen, die er braucht, um sich strategisch weiterzuentwickeln. Und das ist einfach eine Chance. Und diese Chancen hat es auch in den letzten Jahren bei Mercedes einfach auch nicht mehr gegeben. Und von daher freue ich mich darauf, bin da offen für. Und es ist trotzdem spannend. Falls, es passiert halt was.
Aber ne? Falls die Niederlassung von Famoso gekauft wird überhaupt.
Ja, ja, aber auch die... Ja, aber ich will gar nicht mal sagen, dass das jetzt mein Wunschkandidat ist. Auch alle anderen haben ihre Vorzüge. Ich habe einfach... Ich will davor keine Angst haben, weil ich weiß einigermaßen, was ich kann. Und ich weiß zum Glück auch, was ich nicht kann. Und ja, also von daher, komm, wird irgendwie weitergehen. Und ich freue mich auch drauf. Und für uns ist ein Riesenvorteil, weil einzelne Menschen nicht. Das
klingt alles so spannend. Vielleicht will auch einer Garage 11 kaufen. Gibt es eine große Handelskette, irgendwie die nur mit Klassikern, gibt es alles gar nicht, ne?
Nee, interessanterweise, und da hocke ich ja schon die ganze Zeit auch mit meinen Gedanken drauf rum, interessanterweise gibt es sowas nicht. Und eher versucht man ja so auf Plattformen unterwegs zu sein, wo Fahrzeuge so verauktioniert werden.
Komm, ich verkaufe Garage 11, ich mache mal was ganz Neues. Ich muss mich nochmal wieder selbst erfinden. Ich glaube, in meinem letzten Lebenszyklus, ich mache mal eine Espresso-Bar auf in so einer Seitenstraße. So schön wie in Italien, mit so Gardinen im Fenster, steht da mit dem Kittel hinter der Maschine hinterher. Ich glaube, ja,
witzig, dass du das sagst.
Gute Idee.
Witzig, dass du das sagst, weil ich habe heute, war ich kurz bei LinkedIn drin und da habe ich gesehen, dass ein ehemaliger Manager von Mercedes im Vertrieb, der ist auch ausgestiegen mit einer Abfindung und hat noch so ein Resümee der letzten 3 Jahre gemacht. Der ist vor 3 Jahren ausgestiegen mit einer Abfindung und der hat ein Weingut in Südafrika.
Das wird zu weit weg. Mir reicht schon Altona.
Ich fand's aber cool. Also auch ja, so diese, ja. Diese so zu sagen, pass auf, und jetzt was ganz anderes, raus, Südafrika, Weingut. Und dann denkst du, so, okay, wenn man was davon versteht, abgesehen davon, mit Wein wird Geld verdient. Und das ist mit Sicherheit auch eine Erfüllung. Aber ist schon mal ein bisschen was anderes als irgendwie Vertrieb bei Mercedes. Und er war lange im Manager im Vertrieb.
Ja, so eine Espresso-Bar. Scheiß Autos hier. Kein Bock mehr.
Ja, dann bilden wir
eine Kette. Übrigens, ich hatte am Donnerstag einen netten Besuch hier. Und zwar der Gunnar war hier, Gunnar Sill, mit dem Oliver Schmidt.
Habe ich gesehen. Und mit dem...
mit dem Steve Pastainer,
genau.
Junior. Der das Pastainers betreibt in Detroit, ist einer der größten Autobuchläden da eigentlich. Und da gibt es jeden Samstag so eine Auto-Roadshow davor. Ist ganz geil, wenn man mal auf die Instagram-Seite geht. Aber ganz interessant ist, was sein Vater gemacht hat. Weil sein Vater war Designer bei General Motors und hat an der C200, C3 Corvette gearbeitet und hat später Prototypen gebaut und so ganz wildes Zeug. Und er zeigt mir mal so Bilder, so, ja, kenne ich doch. Es gab doch mal auf Basis von der C5 so eine Kleinserie. Das sah dann aus wieder wie eine C1 oder wie ein Chevrolet Nomad.
Also
wie diese Studie,
ja.
Aber auf C5-Basis. Das war auch alles sein Vater, der das verbrochen hat.
Ach, cool.
Der hat die Dinger gebaut.
Ach, cool.
Und das war hier total ganz lustiger Talk sozusagen, weil der Steve auch auf ganz geil, also ihn begeistern halt Autos, die irgendwie anders sind. Also der Innocenti EM3S, den fand er mega, den NSU TT fand er geil.
Stimmt, habe ich gesehen, Midas, wie er das gepostet hat und so.
Der war auf die ganz anderen Autos fixiert. So Mercedes SL oder S hatte alles Banane.
Ja, ja,
der Guara, der De Tomaso, die ja, Technik,
genau. Weißt du
so. Boah, was ist da denn? Was ist denn da hinten los in dem Motorraum? Das war echt spannend. Hier war ein ganz netter Nachmittag.
Ja. Ja, das ist ja auch so eine, also ich kann es immer wieder empfehlen, entweder den Podcast zu hören von uns mit Oliver Schmidt oder natürlich den Alte Schule Podcast, weil dadurch sind die ja in Verbindung gekommen. Der hat ihm doch immer Lektüre und Bücher damals ins Gefängnis in den USA geliefert.
Ja, ja.
Und ich glaube, das hält einen, wie soll ich das sagen? Also man muss sich ja vorstellen, wie man sich darüber wohl freut. Also stell dir das mal vor, du bist so abgenabelt, bist in einem anderen Land, weißt nicht, wie lange du da noch bist, findest das auch irgendwie alles gar nicht mehr witzig. Und da gibt es jemanden, der dir zumindest immer wieder etwas gibt, was dich motiviert in regelmäßigen Zeitabständen. Ich glaube, das ist wirklich sorry, also das ist, glaube ich, auch so ein kleines Überlebenselixier gewesen in dem Moment.
Ja, klar.
Ne? Und von daher tolle Freundschaft, die da entstanden ist.
Ja, er ist ein total netter Typ. Das war total klasse hier. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, und Oliver Schmidt kann ihn wohl nicht mehr besuchen, fliegen.
Wieso? Kann sich ja mal Haare wachsen, das vielleicht erkennt ihn keiner.
Oliver, wenn du das hörst,
mein Tipp.
Super Kauf Tipp.
Dir eine Perücke.
Super Tipp, Jens. Du bist heute richtig gut unterwegs.
Ich bin super unterwegs.
Ja.
Aber
wenn du die Garage 11 übrigens verkaufen willst,
ja.
Die Hälfte der Garage 11 habe ich schon gekauft. Ich habe nämlich bei Jens ein Auto gekauft.
Die Hälfte.
Nein, ich habe bei Jens ein Auto gekauft und ich konnte wirklich am Ende nicht widerstehen. Jens hat mich letzte Woche gefragt und dann habe ich ihm am Montag, ich saß dann am Montag im Auto nach Frankfurt. Und auf der Autobahn überhole ich einen Taunus, wie heißt der noch mit diesen kleinen Katzenaugen hinten? P1 heißt der so?
Keine Ahnung.
Irgendwie so. Und denke dann so, das ist jetzt ein Zeichen, ich möchte diesen Taunus. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, abgesehen davon, dass meine Tochter da jetzt gerade drin sitzt und hinten wunderbar auf ihrem Tablet irgendwas guckt. Und dieses Auto ist so unfassbar sympathisch. Und etwas, was von dermaßen anders ist als alles das, was ich habe. Und ich freue mich einfach, bei gutem Wetter mit diesem Auto schön eine Runde zu drehen, mal zu dem einen oder anderen Treffen, was hier in der Nähe ist, zu fahren. Ich habe das eben schon gemerkt, ich bin eben nur hier ein paar Meter in der Garage 11 gefahren, rückwärts. Es funktioniert einfach alles so wunderbar schön. Und es ist einfach alles so
easy.
So easy, so, oh ja. so simpel wie Autofahren halt ist. 6 Volt, Schub
gezogen, einmal gepumpt, pop, startet sofort.
Genau.
Der läuft top.
Läuft top.
Sofort super Leerlauf, Schub wieder rein.
Ja.
Klack, Rückwärtsgang, klack.
Genau.
So, ja, ja.
Genau,
das
genau.
Funktioniert.
Es ist einfach also für mich begeistert dieses Auto total. Und wenn ich daneben stehe, auch jedes Detail. Und ich habe mir das Auto jetzt erstmal in 1:18 bestellt, wobei ich das wiederum echt cool finde. Wenn du ihn in 1:18 siehst, ne, in dieser Packung,
ja,
dann denkst du, nee, Leute, das ist nicht 1:18, was ihr da gemacht habt. Das ist so 1:, weiß ich nicht, aber der ist zu groß. Der ist in der Packung, sieht er so groß aus wie jedes andere Auto, sogar noch höher oder sogar länger.
Ja.
Das ist schon eine andere Größe, ne? Er ist irgendwie, wie lang ist das Auto?
Ich würde sagen 4,20 Meter. 4,10 Meter.
Ja, würde ich auch sagen. 4,10 Meter, 4,15 Meter, ja, sowas, ne? Ja, das war damals Mittelklasse?
Ja.
Kann man sagen, ne? Kann man wirklich so sagen, ne? Ein richtiges Wirtschaftswunderauto. Eigentlich, so, was du, das Einzige, was du ja wirklich noch siehst aus der Zeit, sind Käfer, ne? Ab und zu mal ein Opel.
Sieht man das nicht mehr. Das ist so in der Optik hier, so stellt man sich das vor dem kleinen, frisch gebauten Reihenhaus. Mutti und Vati mit so 3 Koffern wollen nach Italien fahren.
Oh,
also diese Werbefotos stehen so davor, so mit so einem Auto. Genau so.
Ja.
Mit diesem dünnen Weißwand, in diese Farbkombination. Das ist so richtig, ne, so.
Ja. Ja, und dann
in der Küche ist
Werbung.
Eine hellgelbe Kienzlue zum Aufziehen an der Wand. So,
genau. Richtig, korrekt.
Das ist echt cool.
Ja.
Ja, der war ja erst reserviert. Frank wollte ihn ja am Anfang schon haben. Ich sagte, du kriegst den Wagen nicht. Und jetzt habe ich gedacht, ach komm, den hatte jemand reserviert. Der wollte ihn dann im Alltag fahren. Das kam dann hier raus und habe ich gesagt, sorry, kann ich den nicht verkaufen, das Auto. So viel kann man den gar nicht konservieren, dass man den im Alltag nicht kaputt fährt.
Ja.
Ich sage, es ist nicht alltagstauglich, Punkt, Ende, aus. Also jedes Auto ist alltagstauglich, klar. Es ist immer die Frage, wie demütig man ist. Aber das wäre zu schade, um im Alltag zu fahren, es geht nicht.
Nee.
Man hat hier auch, gerade auch in diesem so einem Zustand, und es gibt ja so ein Auto gar nicht, da hat man auch so ein bisschen so eine historische Verpflichtung, das aufzuheben.
Das empfinde ich auch so. Also mit dem Auto kannst du bei gutem Wetter, und das muss man dann auch machen, ganz früh zur Oldtimer-Tankstelle, um da Bilder zu machen mit der Tankstelle, weil die Zeit passt.
Genau.
Ne? Und es ist halt, also wenn man von Oldtimer spricht, das ist Oldtimer.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist Oldtimer. Ja. Das, und man kann die Technik
machen. Aber Oldtimer, die Techno-Klassiker ist gestorben. Und jetzt ist, oder sagen wir so, ich habe gelesen, also die Messe Essen hat ja da was veröffentlicht. Der Vertrag ist ausgelaufen, den hat man erneuert mit der Retro-Klassik jetzt.
Genau.
Das heißt, es gibt da eine Retro-Klassik Stuttgart, es gibt ja schon eine Retro-Klassik Bavaria, die so mittelmäßig erfolgreich ist. Und jetzt kommt da eine Retro-Klassik Essen. Und das alles ist der Abgesang auf diese Messen, den ich hier schon mal vor ein paar Wochen, wir hatten schon mal das Thema,
ja.
Genauso eine Scheiße ist das. Ich meine, ganz ernsthaft, die Retro-Klassik dieses Jahr war auch enttäuschend. Also ich bin hier hingeflogen und war dann so, boah, also die Retro-Klassik war insofern mega, weil ich Hardy Mutschler getroffen habe und mit Hardy viel Spaß hatte und viel Quatsch gemacht habe da auf der Messe. Aber die Messe an sich, ey, boah, das war ja auch so ein Abgesang. Und ein Abgesang übernimmt den anderen Abgesang jetzt, oder wie stelle ich mir das vor? Also ich, keine Ahnung, ich wünsche denen alles Gute, aber ich, das klingt nicht gut. Also für mich ist es so, ich meine, die Techno-Klassiker, gut, die ist, die Techno-Klassiker, die gab es schon immer. Ja, und jetzt gibt es sie dann nicht mehr. Ist das nicht merkwürdig?
Ja, also ja, es ist merkwürdig, so richtig verstanden habe ich das auch alles nicht. Ich habe die Artikel auch versucht aufmerksam zu lesen und merkte, da ist auch das eine oder andere noch ungeklärt.
Die Techno-Klassiker ist ja auch verrutscht eigentlich. Ne? Also die ganzen Hersteller haben sich ja nicht mehr engagiert.
Ja, genau.
Die konnte man da auch nicht mehr zu bewegen irgendwie. Ist ja auch eine konzeptionelle Sache und auch eine Geldsache und. Da sind ja ganz viele Faktoren hinterher. Und das war ja auch in den zuletzt auch so, boah, also, ne? Geht
ja,
so,
ja.
Aber ich meine, was willst du geht so durch geht so ersetzen? Das verstehe ich eben nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ja, die Qualität, muss man ja sagen, bei einer Messe auch der unterschiedlichen Menschen und der unterschiedlichen Stände ist ja extrem unterschiedlich. Es gibt ja welche, die das wirklich mit so viel Leidenschaft, die das ganze Jahr lang ihren Messestand vorbereiten. Und es gibt einige, die stellen da, finde ich, interessante Exponate hin. Aber wenn da Klapptische dazwischen und Klappstühle dazwischen stehen mit irgendwie Interessengemeinschaft, ich will gar nicht sagen, welche Baureihe Mercedes, und die Leute dann alle mit so einem Poloshirt rumrennen und böse gucken, wenn jemand das Auto anfasst, dann sage ich auch, das wird die Zukunft nicht sein. Das wird keine Sympathie versprühen.
Nee.
Und da muss man sich halt was Neues ausdenken. Und ich glaube, da muss man wirklich mal ein paar Leute an den Tisch holen, die vielleicht auch ein paar moderne Ideen haben und auch bereit sind, alte Zöpfe abzuschneiden. Weil ich glaube, das ist oft das Problem. Man macht vieles immer, haben wir immer so gemacht, ja, die sind ja immer dabei, ja, das ist ja immer so. Und am Ende ist das alles kalter Kaffee, weil du gehst dahin und du gehst ja nicht jedes Jahr dahin, um dir wieder 911er und 129er anzugucken oder 107er im schlechten Zustand. Weißt du, wie ich meine? So, also, ja, naja, ja. Aber bevor man meckert, also ich will es auch immer wieder sagen und mich da auch anbieten, meckern bin ich ja nicht der Fan von. Ich bin so eigentlich derjenige, der dann sagt, okay, dann muss man halt vielleicht mal eine bessere Idee reinbringen.
Weißt du? Oder lassen.
Ja, ja, ja.
Sache erledigt.
Ja.
Wie Grand Tour. Klack, Schüssel rumdrehen, Feierabend. Schönen Tag noch.
Ja. Ja, ja, weiß ich nicht.
Mann,
ich weiß nicht,
ob es richtig ist. Mal eine Espressobar aufmachen, keine Ahnung. Weißt du, scheiß drauf.
Ja, weiß ich. Ja.
Oder ich mache eine Autotalkshow. Ich mit meiner politischen Unkorrektnis und lade mir irgendwelche Leute ein, die ich da runter mache immer.
Aber mein, ja.
Geile Idee. Ja.
So die Top-Manager, die müssen alle.
Ja, ist so eine Marktlücke.
Der heiße Stuhl. Der heiße Stuhl.
Der heiße Stuhl.
Das fand ich damals gut. Kennst du das noch?
Ja, ja.
Bei RTL, der heiße Stuhl?
Der Schleuderstuhl bei Jens Seltrecht.
Ja.
Welcome.
Genau.
Come in and find out.
Genau.
Ja.
Was heißt nochmal Schleudersitz auf Englisch?
I don't
know. Du bist ja auch kein Fan von Anglizismen, ne? Wobei, I don't know, geht schon in die richtige Richtung.
Ja, ich hatte immerhin einen Englisch-Leistungskurs.
Ja, also Schleuder sitzt auf jeden Fall nicht Jumpsuit, ne? Oh, ich fand den gar nicht so blöd, aber gut, naja.
Was okay, Spiel mal Quartett Roulette, das war's für heute.
Nee, so schnell geht das ja nicht.
Bald haben wir die 300. Folge, was ist das, eine Jubiläumsfolge, was machen wir denn da?
Du, ich hatte mir schon überlegt, weil du ja so vergesslich bist, hast du den Post gesehen gestern von einem aufmerksamen Hörer, der gesagt hat, natürlich hast du schon ein 124er Coupé gehandelt, und zwar in, ich hätte fast gesagt in Bisonbraun, in Braun mit Lederdattel.
Ich?
Ja, du.
Wann?
Er hat auch den Link geschickt.
Echt?
Ja, er hat auch den Link geschickt. 2018, das ist auch gar nicht so lange her.
Das ist 7 Jahre her.
Ja, aber ja, natürlich. Also deshalb, ich finde das immer cool, wenn, wenn der eine oder andere sehr aufmerksam ist. Und hallo Jens, du hattest schon mal ein W124 Coupé in der Garage 11, allerdings nicht in den letzten 4 Jahren, sondern Anfang 2018. Für mich eine Traumfarbkombi, leider war ich damals noch nicht so weit. Und jetzt, und das finde ich ja das Schöne, deshalb wäre so eine Folge, und die würde allerdings dich ein bisschen Vorbereitung kosten, super cool, weil du... Auch, du wirst ja konfrontiert auch mit den Preisen, die du damals verlangt hast. Also, ein E320 Coupé Sportline. Das alleine ist ja schon mal cool und selten. In Nutria Braun Metallic mit Lederdattel. Ah ja, sagt er jetzt. Stimmt, da war was. Ne? So, sehr seltene Farbkombi, das stimmt. 5-Gang-Automatik, ASR und Furz und Feuerstein. 124.294 D-Mark Neupreis. Originale Rechnung vorhanden. Klassik Data Gutachten, frisch konservierter Top-Zustand, 128.000 hatte der gelaufen.
Hat kostet 16,9.
16,9, genau. Echt? Exakt, ja, 16,9.
Geil,
ja.
Das würde heute 26,9 kosten.
Aber wie der aussieht, in Nutria mit Lederdattel.
Den habe ich gehandelt, das ist ja krass.
Ja, und ich glaube, da sind so viele coole Sachen dabei, über die man mal sprechen kann. Und vor allem auch die Preise und Preisentwicklung.
Das ist, aber pass auf, der hat es nicht hierhin geschafft.
Der war schon vorher.
Der war sofort weg.
Der war sofort weg, ne?
Ja,
ja. Ja,
ja. Ja, jetzt kommt ja ein, E320 Coupé wieder. In Malachitgrün mit Lederpinie innen drin.
Ja, das habe ich aber noch nicht verstanden. Du hast mir davon ein Innenraumbild geschickt und ich kann nicht verstehen, wenn das. Also, das ist ja das Bild, was Jens mir geschickt hat. Das ist ein Bild, als er neu war, glaube ich.
Nein. Da ist der 172.000 Kilometer gelaufen auf dem Bild.
Da, und auch mit dem Leder, ist nicht erneuert worden.
Ist nicht erneuert worden.
Weil das Faszinierende ist, ich kenne piniengrünes Leder. Ja, warte, ich kenne piniengrünes Leder aus spanischen Autos. Jetzt ist natürlich da das Problem, Sonne können die nicht ab. Also grünes Leder kann keine Sonne ab. Der darf nicht mal 3 Jahre draußen gestanden haben irgendwo, dann ist schon vorbei.
Hat er nicht. Guck mal, das ist immer eine Pflegesache. Guck dir den CLS hier an, den blauen. Da ist helles Leder drin. 124.000 Kilometer gelaufen. Da ist nicht eine Falte im Sitz.
Nee, genau.
Da ist auch keine Farbe abgeschuppert oder so.
Ja.
Nichts.
Ja.
Weil die Lederqualität stimmt, die Farbqualität stimmt und wahrscheinlich auch jetzt kein 250 Kilo Mann das Auto gefahren ist. Kommt immer eins zum anderen. Den hat die Dame gefahren früher ganz lange.
Ja, toll.
Piniengrün mit...
Unglaublich. Gibt keinen zweiten.
Schöne Farbkombi, also cool. Grün-grün. Mhm. Hat auch eine ganz gute Ausstattung. Alles. Klimaanlage, Schiebedach, Standheizung. Sitzmemory.
Ja, ja. So. Ja, cool. Vor allem
ein oder andere extra. Den Preis bin ich noch am Würfeln.
Ja, da sage ich dir nachher was zu. Mal gucken. Ich weiß ja noch nichts von dir. Ich sag dir dann ein.
Schwierig.
Ja, sage ich dir aber. Weil diese Auto, ich habe jetzt gerade folgendes Erlebnis. Ich hatte ja einen E320 Limousine 124er, den ich aus Spanien geholt habe. Und den habe ich an einen Kollegen verkauft, den ich auch gestern gesehen habe. Und der ist mit dem Auto immer noch super happy. Leider bin ich den Wagen ja selber gar nicht intensiv gefahren, weil mich würde mal interessieren, wie er fährt, weil er 5-Gang Getrag hat. Und das ist ja super selten. So. Das hat man ja damals gemacht, um irgendwie noch mal ein bisschen gegen BMW anstinken zu können. Weil eins war klar, wenn ein BMW-Fahrer, der Schaltung gewohnt ist, sich einen geschalteten Mercedes gekauft hat, hat er ein Problem. Weil so lang kann sein Arm gar nicht sein, wie die Schaltwege waren. Und bei dem G-Track-Getriebe hat man das etwas besser hinbekommen und sehr, sehr sportlich. Und er erzählt mir immer, wie unglaublich schnell dieses Auto ist. Und ich glaube wirklich, dass er auch mit der 5-Gang-Schaltung eine überraschende Fahrleistung hatte Anfang der 90er Jahre mit dem Motor. Weil 220 PS und dann eben dieser Motor, das war schon cool. Und ihm haben sie, er ist beim Werk, er arbeitet beim Werk. Und da war jetzt so ein Ultima-Treffen, was übrigens größer geworden ist, als sie geahnt haben. Und er sagte schon, Mensch, beim nächsten Mal müsst ihr mich mal unterstützen. Und finde ich übrigens gut. Also ein markenoffenes Treffen beim Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Coole Sache. Haben die gar nicht an die große Glocke gehängt, hat aber gereicht. Und da hat er sein Auto auch ausgestellt. Schön aufbereitet, schön hübsch. Und da haben sie ihm ein Vielfaches von dem geboten, was ich von ihm genommen habe. Ich habe ihm das Auto fast geschenkt, gefühlt. Aber es ist in guten Händen, das freut mich. Und er ist im absoluten Originalzustand. Er hat da die, als ich ihn gekauft habe, waren da leider nicht die richtigen Felgen drauf. Er hat die richtigen Felgen drauf gemacht. Es sieht übrigens ganz komisch aus, Jens. Das ist ein Mopf 2. Ja, ist ein Mopf 2. Einer der ersten Mopf 2. Also so ein Auto aus, ich glaube, ich muss lügen, September 93. Aber er hat Gullideckelfelge. Weil die meisten Mopf 2 hast du vor Augen immer mit 8 Loch. Aber es gab noch Gullideckel und Gullideckel war sogar Serie. Die meisten haben aber die 200 Euro mehr bezahlt und haben die 8 Loch gekauft.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Gullideckel hätte.
Warte, nee, und nee, der hat, genau, und der hat Gullideckel und es sieht, also wirklich das Auto, er hat das auch, als ich ihn gekauft habe, hatte er schwarze Prallleisten in den Stoßfängern und er hat wieder die alles, also alles durchlackiert, so wie die halt waren dann ab Modellpflege. Und es sieht wirklich cool, aber anders aus, weil das Auto wirkt halt immer noch wie so ein Twitter-Modell. So durch diese Felge und man, es sieht so ein bisschen aus, als würdest du denken, er ist umgebaut, ist aber original. Und dazu kommt noch eins und das war auch der Grund, weshalb ich ihn gekauft habe. Der letzte TÜV-Prüfer hat unterm Auto gestanden und hat nicht geglaubt, was er da sieht. Weil er wirklich, dadurch, dass der in Leon gefahren wurde, was eine sehr, sehr trockene Gegend ist in Spanien, ist der komplett rostfrei. Aber es ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu versiegeln. Ich glaube, so die, gerade die Tage, die wir jetzt haben, hier so feuchte Tage, zerstören das Auto dann am Ende. Ich würde dich bitten, dass du noch ein paar Worte sagst zu dem super coolen Volvo 242 Turbo, den du hier hast. Über den haben wir nämlich im Podcast noch nicht geredet. Und
das ist gar kein 242 Turbo.
Sondern ein?
242 GT.
GT, so, ja.
Da haben wir schon drüber gesprochen, über das Auto, ausführlich. Als mal meins war.
Ja, aber noch in der. Ja, gut, wir haben sowieso mal drüber gesprochen.
Vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren, genau.
Ja.
Begeisterndes Auto.
Den habe ich ja damals verkauft, obwohl ich nicht verkaufen wollte, sozusagen. Und der Besitzer hatte den gebracht, damit er bei dem Volvo 240 50 Jahre Treffen in der Oldie-Tanke ist. Und dann auch die Oldtimer-Markt war ja da, hat einen Bericht gemacht für eine folgende Ausgabe und da hat der Wagen auch drin stattgefunden und jetzt hat der Besitzer hat relativ viele Autos und ist aber irgendwie auch eine Belastung geworden, der ganze Krempel, und fragte, was ich von seinen verkaufen wollen würde. Und dann hat gesagt, natürlich auch die Volvos, die ich verkauft habe, mal. Und hat er dann so, ja, eigentlich wollte er noch nicht, aber dann soll ich den direkt mal anbieten, den, weil der noch hier stand. Der sollte eigentlich wieder abholen, den GT. Ja, habe ihn durchfotografiert und habe ich ihn angeboten. Das ist halt auch ein Auto, wenn du das anguckst. Er ist 230.000 Kilometer gelaufen. Und der ist ja nicht restauriert, auch innen drin nicht. Die Sachen gibt es
ja gar nicht. Kann man gar nicht, kann man wirklich nicht glauben,
gar nicht kaufen, wenn man es sieht. Weil also diese 242 GT, das ist ein Sportsondermodell gewesen, wurde sogar über ein Facelift gebaut. Also gab es von 79 bis 80. Das heißt, in einer Facelift-Variante auch. Und die haben einen schwarzen Innenraum mit orangen Streifen, also schwarze Kordsitze mit einem orangen Mittelstreifen und haben orangen Streifen im Armaturenbrett in den Türen und auch Kord in den Türen. Die Teile gibt es gar nicht. Also ich gucke ja auch immer in Volvo-Börsen und auf Tradera, was es so an Ersatzteilen gibt. Ich habe noch nie gesehen, dass einer eine 242er Innenausstattung anbietet. Und das Auto, das Krasse ist, kommt aus Spanien, ist in Barcelona ausgeliefert. Da ist die Neukaufrechnung dabei, ein lückenloses Scheckheft von dem Volvo-Händler, wo er gekauft worden ist, Volvo Science. Mhm. Und wenn man weiß, dass der aus so einem Sonnenstaat kommt praktisch, also aus Spanien, würde man ja erwarten, dass der irgendwie auch Sonnenschäden dann hat oder ausgeglichen
genau
ist.
Das, genau darauf warte
der
ich gerade.
Der hat in seinem Leben nie draußen gestanden.
Genau darauf warte ich gerade, weil jeder von uns weiß ja, wenn du eine tiefschwarze Innenausstattung hast, und diese ist ja wirklich tiefschwarz, so viele Hersteller, die sich das getraut haben, überhaupt tiefschwarz die Innenausstattung zu machen, gab es ja gar nicht. Hier ist es ja aber so, du steigst ein und du guckst immer noch auf diese tiefschwarzen Kordsitze mit dem roten Streifen.
Den Teppich.
Ich verstehe das auch nicht. Also wie das sein kann, verstehe ich nicht.
Der hat so Fußmatten, wenn die rausnimmst, darunter der Teppichboden ist neuwertig. Auch diese Ablage, diese im Teppichboden ist ja eine Kunststoff, so eine Fußablage drin praktisch vor den Pedalen. Selbst die hat keinerlei Spuren, weil da ein Leben lang Matten drauf waren. Und ganz klar, der Wagen kommt aus Barcelona, das ist eine große Stadt da ist wahrscheinlich auch wenig Platz, also erst recht da in der Garage dann. Ne?
So. Wahnsinn.
Das Auto ist in einem fantastischen Zustand. Der ist damals auch von Laurens komplett konserviert worden, eisgestrahlt worden. Ich weiß noch, nach dem Eisstrahlen, ich habe sowas noch nie gesehen, so ein Volvo. Der hat noch nicht mal irgendwo Flugrost gehabt, nichts, gar nichts.
Ja, ja, gut.
Die Bilder vom
Dann muss man ja, wenn man irgendwie Volvo-Sammler ist oder wenn man Bock hat auf diese Sportmodelle, die ja sowieso immer sehr gefragt sind, dann muss man das ja machen. Und dieses Auto ist ja optisch auch, finde ich, ich weiß, verstehe mich nicht falsch, wenn ich sage ikonisch, aber er hat so viele Besonderheiten, dadurch, dass das ein Coupé ist, dadurch, dass er diese runden Frontscheinwerfer hat.
Neben dem 240 also, Turbo, eigentlich ist der GT so, was die Volvo 240er-Reihen geht, so der heilige Gral.
Ja, ne?
Ja, kann man schon sagen.
Ja, stark.
Das ist schon ein Wahnsinnsding.
Ja, toll. Ja, witzig, dass man, aber ja, dass so ein Auto halt dann.
Ach so, und dann ist ja.
Würde ich sagen, immer wieder auftaucht, aber hier war ja deiner.
Zu 90% im Erstlack. Mhm. Und nachlackiert, auch ganz dünn. Ist nur das Seitenteil hinter der Fahrerseite unten. Und oben gibt es auch so einen Kratzer, der dann auch die ganzen Aufkleber, die ganze Grafik an dem Auto ist noch die erste.
Das habe ich eben gefragt.
Die ist auch nicht verblichen oder kaputt.
Ja, es ist aber, ja, also der muss ja auch wirklich dann nur Handwäsche und.
Das ist ein zweiter Handauto. Der war auch in Spanien Zeitung dabei. Der war in Spanien auch in der Oldtimer-Zeitung und so. In Testberichten veröffentlicht worden, man das Auto. Das ist schon sehr besonders. Und 242 GT gibt es halt auch nichts. Also, ich kenne hier in Hamburg noch einen, der ist auch zu verkaufen. Mhm. Der ist so gut abgehangen. Und den würdest du kriegst die Teile gar nicht zusammen. Du kriegst den
gut, das ist ein Driver-Auto auch im Endeffekt, ne? Also der Zustand, von dem du sprichst. Ich kenne das Auto, ja.
Du kriegst den nicht wieder in den Originalzustand versetzt. Also, die Original-GT-Teile, die kriegst du nicht zusammen. Weder die Embleme noch, wo soll es herkommen?
Gibt's ja alles nicht. Ja. Ne? Ja, sowas ist eigentlich das Schönste, ne? Wenn du so Autos hast, die so viele Decals im Ausführungsbereich haben,
das wie im Original. Das Ding fährt ja auch ordentlich. Der hatte den stärksten Motor damals, hatte 140 PS. Also wir reden hier jetzt aus dem Jahr 1979. Ich weiß, heute hat jede Küchenmaschine 140 PS. Aber der hatte 140 PS und der wiegt 1250 Kilo. Und das Ding ist unter 10 Sekunden auf 100 und ist angegeben mit 185 Höchstgeschwindigkeit. Und nochmal, wir sind in einem Jahr. Der Golf GDI, der gerade vom Händler abgeholt worden ist, der fuhr Höchstgeschwindigkeit 182. Das heißt, er war schneller wie ein GDI. Und die Beschleunigung ist ungefähr dieselbe. Nur um das mal in eine Relation zu setzen, was damals 140 PS und 1290 Kilo bedeutet hat. So. Ganz geil, Viergang-Overdrive-Getriebe, eine Klimaanlage.
Erklär mal, was Overdrive bedeutet. Also gibt es ja bestimmt Hörer von uns, die nicht wissen, was ein Overdrive ist.
Das ist eine elektrische also eine elektrische Zuschaltung, praktisch eine, wie soll man das nennen, wird eine Welle zugeschaltet, du hast eine Verlängerung der, also es ist ein künstlicher fünfter Gang.
Ja, genau, also es senkt die was tut es? Es senkt die Drehzahlen quasi. Das
ist ein fünfter Gang.
Genau.
Ist hier ist ein elektrisches Overdrive, hast einen Knopf im Schalthebel. Klick, klick. Wir haben viele Engländer auch gehabt früher, viele MGs und so. Ist immer beliebt, Overdrive. Früher war das
klingt auch gut.
Teures Extra bei Volvo. Da stand es sogar als Metallschriftzug hinten dran, Overdrive. Wenn du eine Amazone hattest oder ein früher Volvo 144, das war ein extra Schild aus Metall. Ja. Overdrive-Getriebe.
Ja, gut. Volvo hat da ja auch Lambda-Sonde im Grill stehen.
Lambda-Sond.
Lambda-Sond.
Genau. Steht da vorne.
Lambda-Sond.
Ja, hat er nicht. Der hat kein
Dieser Auto hat einen Lambda-Sond. Ja. Übrigens, was ich sehr schön fand, habe mich sehr gefreut über den Artikel in der Oldtimer Markt, 90er Charme für kleines Geld mit Twingo, Ford Ka, einem Opel Astra C, hätte ich fast gesagt, Corsa C und dem Mazda 121, dem Ei, von dem man auch gar keine mehr sieht.
Das finde ich auch gut, aber ich bin tatsächlich finde ich gerade, meine Lieblingsstory ist gerade in der Autobild Klassik.
Ja, das hattest du gepostet.
Die 1000-Euro-Challenge, die finde ich so geil.
Ja, ich habe es mir.
Volvo 66.
Ich kann noch nicht mitreden, weil ich noch nicht, dass ich das noch nicht gelesen habe, aber so ich habe nur die Überschrift gelesen. Pässe räubern im Spar-Oldi.
Das ist übrigens auf dem Titelbild, ist ja so ein. Die Farbe, übrigens, weißt du, wie die Farbe von dem Porsche heißt? Kommst du nie drauf.
Nutria-Braun?
Nee, Nougat.
Achso, Nougat.
Nougat Metallic. Eigentlich ist es Gold. Ja. Nougat Metallic, aber das Auto ist ein Garage 11 Auto. Wenn man auf einem Foto siehst du auch den kleinen Aufkleber da. Den hatte damals Oliver bei mir gekauft.
Hat er ein DIN-Kennzeichen in der Wagen?
Nein.
Achso, das ist nur reingefriemelt. Genau. Ja,
okay. Ja, und stimmt, der ist Nougat Metallic mit braunem Leder. Das ist auch ein ganz fantastisches Auto vom Zustand. Ganz originales Auto.
Ist auch eine tolle Farbkombination. Das ist ein dunkleres Braun, dann wahrscheinlich das Leder innen.
Ne? Richtig dunkelbraun. Ja. Ein US-Modell, ein Remport. Mhm. Und hat der Oliver noch in der alten Garage bei mir gekauft. Das heißt, er hat ihn schon seit über 10 Jahren jetzt.
Ja, schön.
Ja, genau. Nee, schön. diese 1.000-Euro-Challenge, das ist so geil. Hier in dieser Ausgabe, die aktuelle Ausgabe von der Autobild Classic, da fahren die damit in Südtirol irgendwelche Pässe. Mhm. So. Mhm. Und wie da beschrieben wird, wie der Volvo 66 fährt mit Transaxle, Heckantrieb. Das ist ja für so einen Kleinwagen, du liest das.
Das ist ja ein DAF, ne?
Wie kann so ein Auto Transaxle und Heckantrieb haben?
Ja.
Das ist ein DAF, aber volvorisiert. Der hat ja die Sitze aus dem Volvo 240.
Okay. Also was, diese dicken Sitze da drin?
Ja, natürlich. Ja? Okay. Da ist richtig geile Sessel, okay. Da, Sicherheitssessel da drin, Kopfstützen und so. Und wie der mit diesem kleinen 45 PS Motor um die Kurven zwirbelt mit der Transaxle. Und der andere schreibt natürlich dann, das ist eine Krücke. Und der eine sagt, nee, ist total cool. Unerwartet, wie flott so ein Ding fährt auch durch das Fahrwerk und so. Also ganz geile Story.
Ganz cool finde ich auch die anderen Autos. Nicht nur den DAF oder Volvo, wie du sagst, sondern eben auch den Saab 9-3, den ich sowieso schon immer gut fand und irgendwie auch das Gefühl habe, dass ein Saab auf jeden Fall nochmal auch in meiner Garage landen muss. Ich weiß nicht, wie lange, aber immer nochmal so ein Auto, was ich schon immer gesagt habe, es ist halt nochmal was komplett anderes. Also ein Saab hat ja immer einen ganz eigenen Ansatz gehabt, Autos zu bauen. Welches Auto aber da irgendwie nicht so richtig reinpasst, ist dieser Audi 80, der ja eigentlich so ein typisches Auto ist, was einfach nur immer funktioniert.
Also, ja, aber es geht hier um 1.000-Euro-Challenge, 1.000-Euro Oldtimer in Anführungsstrichen.
Ja.
Ja. Das ist eine total geile Story. Guck mal, der goldene Porsche übrigens da. Weißt du, wie die Farbe heißt? Da kommt es nicht drauf.
Nee, Gold halt, ne? Also nee, irgendwas mit Gold?
Nougat Metallic.
Nougat Metallic?
Ja, Nougat Metallic, der ist innen drin braun, den habe ich vor über 10 Jahren in der Garage 11 verkauft, den Wagen. Also den da.
Okay, und also Nougat mit Schokoladenfüllung quasi.
Ja, ist total geil. Total schönes cool. Auto gewesen. Ne?
Das sieht auch auf dem Bild schon klasse aus. Also, solche Farbkombinationen, muss man ja gestehen, kriegst du ja eigentlich nur als US-Variante. Also selten mal, dass sowas als deutsches Auto auftaucht. Ne?
Ja, genau.
Ja, schon cool.
Ja, das ist eine tolle Ausgabe von der Autobild Classic. Ein schöner Mix ist das, ne?
Ja, ich mag die sowieso auch gerne. Also für mich ist es sowieso so, dass ich das alles lese. Glücklicherweise ja auch digital möglich. Und ich auch immer bewundere, wie die es hinkriegen, genauso wie bei Oldtimer Markt auch, sicherlich etwas anderer Ansatz, dann doch in einer Regelmäßigkeit so viele Storys aufeinander zu kriegen.
Ja,
ne?
Ja,
so. Ja. Von daher können wir froh sein, wenn es das alles noch gibt. Ja. Ich habe noch mal eine Bitte, weil wir das viel zu selten in unserem Podcast machen und ich das in allen anderen Podcasts, die ich höre, immer wieder höre. Wir sind ja nach wie vor ein nicht kommerzieller Podcast, der weder Geld kostet noch Werbung macht. Und
das muss sich aber ändern.
Das muss sich aber ändern, genau. Nein, und damit wir trotzdem weiterhin organisch wachsen, ist es halt sehr wichtig, dass ihr uns unterstützt. Und das hat was damit zu tun, dass ihr uns bewertet in sämtlichen Portalen, in denen ihr uns hören könnt, ob bei Spotify, Apple Podcast oder woanders und oder bei Google. Ja, alles hilft dort. Deshalb freuen wir uns natürlich, wenn ihr das tut. Am besten gleich, wenn nach Quartett Roulette, wenn ihr dann den Podcast beendet habt, dann hinterlasst uns gerne mal eine Bewertung. Wir freuen uns darüber und merken und sehen und fühlen das. Und so, nur so kann man organisch wachsen. Wir spielen heute mal ein Quartett deutsche Autos. Anna-Maria, hältst du es noch ein bisschen aus im Auto? Was meinst du? sie schüttelt mit dem Kopf und zeigt den Daumen nach unten. Also ja. Jens, dann würde ich sagen, ziehen wir nochmal.
Soll ich zuerst ziehen?
Ja, zieh doch mal zuerst. Machen wir irgendwie fast immer so, hast mal wieder zwei Karten genommen, kannst ja eine aussuchen, ist ja auch nicht schlecht. Quartett heißt deutsche Autos, vorne ist ein Opel GT drauf und das sagt uns, dass das so die, ja, ich würde sagen, es ist ein Anfang 70er Jahre Quartett. Ja, fast ich, schon eine Nummer älter.
Muss
so.
Ich dir einen Tipp geben, ne?
Ja, mach mal.
Uha.
Ja, das funktioniert ja immer gut mit dem Tipp, ne?
Ja.
Ich, kann, der muss nicht so schwierig sein, ne?
Nee, ich weiß.
Ja, bitte.
Ich fällt es schwer, den Tipp zu geben bei der. Bei dem Fahrzeug.
Ist er schwer zu erraten oder ist er, wäre er dann einfach zu erraten?
Der wäre wahrscheinlich einfach zu erraten.
Dann. Okay, also gut, dann lass uns mal heute mit ohne Tipp, weil das Quartett heißt deutsche Autos, das schließt ja schon vieles aus. So, dann fangen wir mal an. Ist es eine... ja gut, wir anfangen. Ist es ein Audi?
Nein.
Ist ein BMW?
Nein.
Mercedes?
Nein.
Opel?
Nein.
Volkswagen?
Nein.
Ford?
Nein.
Ja, das ist ja schon blöd. Porsche?
Ja.
Ah, so, und so viele Porsche gab es damals, ehrlich gesagt, nicht. Das kann eigentlich nur 911, 912 oder 914 sein. Stimmt? Einer von den dreien ist es doch wohl.
Das ist ein 911.
Ja. Ja. Oh, aber ja, ein ganz früher Targa.
Nee, das ist ein 911T. Hier steht als Leistung 2,2 Liter, 125 PS. Also ist es ganz Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre.
Ja.
Weil es ein 2,2er ist.
Ist das eine Ölklappe?
Nee.
Okay.
Eine Ölklappe ist immer ein 2,4er gewesen.
Ah, okay. Okay. Aber... so ein Auto ist aber selten, ne?
Also da jetzt steht aber hinten Sportomatik drauf. Das ist ein Automatikauto, ne?
Ja.
Also da auf dem Foto jedenfalls.
Ja.
Targa Sportomatik mit Stahlfelgen und Radkappen.
Ja, deshalb, also ja. Das Bild, das ist so ungewohnt, ja, diese Optik. So alles ist ungewohnt. Also erstmal, dass es so ein frühes Auto ist mit diesen, nur mit diesen Teilstoßstangen links und rechts. Da hat er keine durchgezogene Stoßstange.
Ne? Er hatte kein F-Modell.
Ja, ja, ja. Ja. Und dann Targa in Rot. Ja, witzig. Und dann Sportomatik. Aber trotzdem sind die Fahrleistungen, ja, 125 PS, 205. Da warst du trotzdem sportlich mit unterwegs. Ja,
natürlich, klar.
Ja, aber wenn ich jetzt frage, ist sowas marktexistent, ist das sicherlich eine schwierige Art und Weise.
Garantiert auch irgendwie.
Aber schon was Besonderes, oder?
Ja.
Also in der Kombination
auch. Sportomatik ist auch nichts.
Wie ist Sportomatik denn? Wie hat das funktioniert?
Das ist wie ein Saxomat. Sobald du den Schalthebel in die Hand nimmst, kuppelt er aus.
Okay.
Elektromagnetisch so.
Okay.
Und ist eigentlich der Saxomat in Anführungsstrichen. Das heißt, du schaltest dann, ohne eine Kupplung zu haben.
Okay.
So, und das ist so eine Sportomatik.
Halt. Mal gucken, ob ich was ziehe, wo ich dir einen Tipp geben kann, was man nicht so einfach erraten kann. Weißt du was? Ich ziehe jetzt auch zwei. Nee, ich habe sogar drei gezogen. Ja, komm. Nehmen wir den hier.
Okay.
Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, ja. Ich gebe dir mal einen Tipp. Eigentlich ein Fastback, aber man hat ihn nie als Fastback wahrgenommen.
Ein Opel Kadett Coupé?
Könnte sein, ist es aber nicht.
Ist ein Opel?
Nein.
Ein Ford?
Nein.
BMW?
Nope.
Mercedes?
No.
VW?
Jupp.
Ah, ist ein TL, traurige Lösung, VW 1600.
Richtig.
Das hat man TL, traurige Lösung genannt. Lustig, war so im Volksmund, ne?
Ja.
Sag mal. Die ist ein Fastback, klar.
Ja, ist es. Ja, ist es. Und
fand ich immer ganz cool.
Ja, wenn so ein Auto so ein bisschen lowert und dicke Felgen drauf, ist
ja, aber
ist
auch ein so wie der Auto. Auf dem Bild ist ja hier in so einem silberblau-metallic mit den Das ist aber auch schon eine spätere Variante mit den gummibelegten dickeren Stoßstangen. Das ist schon spät, also ist schon Anfang 70er Jahre Quartett. Aber hat mir immer gefallen. Fand ich immer irgendwie lustig.
Ich fand die auch gut. Also ich fand die formal auch gut. Aber ich weiß auch, dass sie ja, auch wiederum nicht bewährt waren. Aber auch
da, VW, das Konzept war am Ende. Immer diese luftgekühlte Boxer, Heckmotor, Unterflur, irgendwas Motor, keine Wasserheizung, kein weißes so.
Ja, und komischerweise am Ende das einzige Konzept, was wirklich überlebt hat, war immer der Käfer, ne? Der eigentlich der konstruktiv älteste von allen war.
Ja, aber VW war am Ende, ging nichts mehr. Und du musst ja neu anfangen kommen. Also das war ja auch kein großer
Erfolg. So wie jetzt? Hä? So wie jetzt?
Kommt der Käfer wieder, oder was?
Ja, genau, als wirklich so als als E-Käfer sozusagen.
Also weiß ich ja total, also ja, in den neuen Automotoren Sport waren ja wieder so Testberichte drin. Und der Testbericht von so einem ID3 GTX, keine Ahnung, der kostet über 50.000 Euro so eine Schlure.
Also. Okay, das ist keine neue Erkenntnis, das haben wir öfter mal, dass wir darauf stoßen, dass ich die Elektromobilität
sagen,
natürlich nicht so richtig
ist. Der ID3, den sieht man ja ist. Zu 90% irgendwie so als Miles-and-More-Kiste hier rumfahren, einfach in so mausgrau oder weiß mit Plastikradkappen. Bei mir in der Straße steht seit ein paar Wochen einer, so wie in der Werbung, in diesem dunkelgrünen Metallic mit einer schönen Alufelge und vor allen Dingen, der hat keine schwarzen Scheiben. Haben hier alle, wenn die rumfahren. Mhm. Der hat aber keine. Und in diesem dunkelgrünen Metallic und ohne schwarze Scheiben erkennst du plötzlich eine Linie in dem Auto. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, was das ausmacht, wenn ein Auto mal in einer anderen Farbe, weißt du, ich meine so, und so plötzlich, der hat so eine Wertigkeit optisch, dieser Grüne, den ich da immer sehe. Und diese Wertigkeit haben die anderen ganzen Miles-and-More-Schnuren eben nicht, die überall rumkreuchen. So, weißt du, wie ich meine? Aber es ist ja immer ein Thema, Autos ohne schwarzen Scheiben sind immer wertiger, so oder so.
Wo du wertig sagst, ich hatte diese Woche die Möglichkeit, mir zwei chinesische Limousinen anzusehen, im Vergleich zum Mercedes. Und zwar einmal ein BYD und einmal ein NIO, ne? Und da erkennt man übrigens auch also harte Unterschiede in den Konzepten der einzelnen Fahrzeuge. So ein BYD ist gerade auch so was Innenraumdesign, Materialwahl und so weiter angeht, sehr in Richtung europäische Hersteller getrimmt. Ja? Also irgendwie so, dass du dich so als, ich sag mal, Mercedes-Mensch, BMW-Mensch, findest du dich in so einem Auto recht schnell zurecht und findest eben auch so Bedienungsmuster wieder. Der NIO hat da gefühlt einen anderen Ansatz. Der ist so ein bisschen reduzierter. Der ist so ein bisschen, geht der eher, finde ich, so in Richtung Tesla. Ne? So ein Tesla fehlt mir ja was zum Spielen. Ne? So, da irgendwie ist das so, der hatte dieses große Display und das finde ich, also ich hätte keine Lust da permanent auf einem Display. Aber egal, ist Geschmackssache. Alles Geschmackssache. Nichtsdestotrotz, es ist sehr, sehr interessant gewesen und wir waren halt mit ein paar Menschen, die dann gefragt worden, wie sie es so finden und wie sie Wertanmutungen sehen. Und das ist ja wirklich nicht, also es ist keine Meilen entfernt von europäischen Autos, ganz im Gegenteil. Ne? Also gerade der BYD ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht und ordentlich. Ne? Worauf ich hinaus will, sage ich dir gleich. Aber beim Preis.
Wir waren schon am Ende vom Podcast.
Aber beim Preis, da haben sich dann alle verschätzt, weil die sind alle auch nicht billig. Also nee. Ne, so ein BYD-Limousine oder dieser ET von NIO, das sind durchaus Autos, die gehen dann eben auch in den Ausstattungen, den ich sie da gesehen habe, so zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Und das musst du dich dann erstmal trauen, so ein Auto zu kaufen. Also wenn wir mal davon ausgehen würden, man könne Autos nur kaufen, man kann sie natürlich auch leasen und da kommen sie natürlich wahrscheinlich irgendwann mal, wenn die Dinger nämlich schon mal hier sind und nicht mehr wieder zurückgeschickt werden, in einen Preisbereich, wofür sie halt gehen. Ne? Also du willst sie ja nicht wieder auseinandernehmen hier in Deutschland, wenn du ein großes Schiff geschickt hast mit den Autos. Aber vom reinen Grundpreis her sind die schon alle sehr, sehr ambitioniert. Also für mich, ehrlich gesagt, überraschend auch teilweise, weil ich sage, Die müssen es ja über die Preisschraube probieren, weil etabliert sind sie nicht und sie haben teilweise keinerlei flächendeckendes Werkstättennetz. Brauchen sie vielleicht auch nicht, aber du brauchst ja erstmal das Vertrauen in die Marke. Und ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also gerade mit solchen Autos. Ich glaube, ich fand eine gute Nachricht war ja, dass VW jetzt ein 20.000 Euro Elektroauto bauen möchte.
Eine gute Nachricht wäre, wenn sie einfach mal einen vernünftigen Diesel wieder bauen. Aber nicht, dass sie ein 20.000 Euro Elektroauto bauen, da verstehe ich die gute Nachricht nicht. Ja, in dem Sinne, tschüss.
Und wenn es dann die 6.000 Euro oder wie viel reden die da, die Prämie? Die wollen ach, ja.
Boah, kommt doch nicht. Ist doch Quatsch.
Wenn es wieder eine Abwrackprämie gibt, dann habe ich das nächste Mal Tränen in den Augen.
Das ist doch Quatsch, passiert doch nicht.
Ja?
Ja gut, der grüne Umweltminister, der die Idee hatte, die Grünen müssen jetzt erstmal wieder neu finden, die haben andere Probleme. Tschüss.
Ja, hast recht. Tschüss. Ciao.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.